Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Bauen prägt die Welt, vor allem durch die Räume, die dabei entstehen, aber auch durch die CO2-Emissionen und durch den Müll, der beim Bauen und beim Abreißen entsteht. Bauen kann soziale Probleme mildern, aber auch verstärken. Und das Gleiche gilt für die Probleme, die mit dem Klimawandel einhergehen. Der Berliner Architekt Van Bole-Menzel plädiert dafür, die Ansprüche herabzusetzen, um das Wohnen in den großen Städten bezahlbar zu machen und etwas zu tun gegen Ressourcenverbrauch und Klimawandel. Gleich schauen wir in seine Werkstatt. Außerdem die Kulturfabrik in Berlin, die mit ehrenamtlichem Engagement den Sparzwängen trotzt, und die Wiederentdeckung einer von der Kunstgeschichte ausgeblendeten Malerin. Das Centre Pompidou in Paris zeigt Suzanne Valadon. Zu Beginn des Jahres gucken wir in die Werkstätten von Künstlerinnen und Künstlern. Van Bole-Menzel ist Architekt in Berlin und er denkt das Bauen neu. Seine Wohnkonzepte stapeln die Funktionen übereinander oder sie lagern sie aus. Das reduziert die notwendige Grundfläche, die manchmal nur zwischen 9 und 14 Quadratmetern groß ist. Er hat sogenannte Hartz-IV-Möbel designt, die man mit wenig Kosten selbst bauen kann, und Tiny Houses, unter anderem für Obdachlose. Ich habe ihn gefragt, woran er denn 2025 arbeiten will.
Ich habe gemerkt, dass viele junge Leute nicht so richtig wissen, wie man wohnt. Und so ähnlich wie man ja beim Auto auch einen Führerschein braucht und eine Schulung, arbeite ich gerade daran, gemeinsam auch mit dem Azubi-Werk in Berlin, so eine Art Wohnführerschein zu entwickeln. Das ist letztendlich so ein Seminar, ne, wo man einfach lernt, wie man abwäscht, wie man einen Kühlschrank befüllt, wie man in WGs sich verhält, Rücksicht nehmen, wie man sich bequem macht, wie man ein schönes Candlelight-Dinner macht. Einfach Wohnkultur lernen, wie man so ein Badezimmer sauber hält. Also so einen Wohnführerschein bin ich gerade im Entwickeln. Und den brauchen wir mehr denn je, wenn wir in kleinen Räumen oder in kleinen Wohnungen glücklich sein wollen.
Das hat damit zu tun, dass Sie gerade auch Wohnmöglichkeiten für Auszubildende entwickeln.
Genau, viele pendeln. Viele sind aus Brandenburg und pendeln nach Berlin hinein. In anderen Großstädten wie Hamburg und München wird es ähnlich sein. Und dieses Pendeln ist auf Dauer ein Problem. Ein Drittel aller Azubis brechen ihre Ausbildung ab. Und man kann sich das so vorstellen, ja, was das bedeutet, wenn die Azubis nicht mehr kommen. Also was das für die Bäckereien bedeutet, für die Kfz-Werkstätten, für die Pflege, für die Krankenhäuser und so weiter. Also wenn die jungen Leute nicht mehr kommen in die Stadt, weil sie einfach keinen Wohnraum finden, dann haben wir also wirklich eine ganz systememinente Krise, die nicht mehr zu reparieren ist. Die jungen Leute müssen in der Stadt willkommen sein. Das heißt, wir brauchen Wohnungen für junge Leute, für 16-, 17-, 18-Jährige, wo die Miete weniger ist als 350 Euro kostet.
Das gilt für die jungen Leute, es gilt aber auch für die Erwachsenen, dass das Wohnen sehr, sehr teuer geworden ist und dass Wohnraum zu finden in der Stadt für junge Familien zum Beispiel ziemlich kompliziert ist. Wenn die einzelnen Wohnräume kleiner werden, im Augenblick liegt der Durchschnitt pro Person in Deutschland bei 46 Quadratmetern, das lässt sich in Großstädten kaum finanzieren oder jedenfalls nicht für jeden und jede. Wenn die Wohnungen also kleiner werden und man näher aneinander rücken muss, braucht dann nicht jeder so eine Art Wohnführerschein, also eine Benimmregel, wie man eigentlich mit der Nachbarschaft umgeht, mit denen man vielleicht Räume teilen muss?
Oh ja, aber das kommt natürlich nicht gut an. Ne? Mit sowas ist man überhaupt nicht wählbar, wenn man mit sowas in den Wahlkampf gehen würde. Aber ich meine, es stimmt. Also es gibt mehrere Herausforderungen. Einmal gibt es diese Wohnungen nicht. Also es gibt einfach keine Wohnung, keine Vierzimmerwohnung oder Fünfzimmerwohnungen, die bezahlbar sind. Ne, da kostet die Miete in so einer Vier-, Fünfzimmerwohnung über 3.000 Euro Miete. Wer kann sich das leisten? Also da fehlt so ein bisschen die Fantasie. Und ich kann sagen, es ist nicht schlimm, wenn die Zimmer kleiner werden. Es ist wichtig, dass es zumindest ein Zimmer gibt, eine Wohnküche zum Beispiel. Die muss groß sein, die muss mindestens 20, 30 Quadratmeter groß sein. Da kann sich die Familie treffen oder in der WG ist das so das Herz. Da ist dann eine schöne Küche drin und das ist großzügig, hohe Decken, da ist eine Lümmelcouch und ein großer Tisch. Aber die Zimmer, wo man sich zurückzieht, die können klein sein, die können 6 Quadratmeter groß sein oder 9 Quadratmeter, das reicht vollkommen. Wenn es hohe Decken gibt, kann man ja den Schlafbereich nach oben verlagern, in Hochbetten. Also diese Fantasie, wie man so mit kleinem Raum so umgeht, die fehlt uns so ein bisschen. Und die andere Herausforderung, die ich sehe, ist bei den Familien. Ich berate ja auch viele Familien, ja, die hier in Kreuzberg in so einer Gründerzeitwohnung leben, zu dritt auf 90 Quadratmeter. Die kriegen Panik, wenn die jetzt noch ein Baby im Anmarsch haben. Die sagen oder behaupten, dass sie unbedingt in eine größere Wohnung ziehen müssen. Und ich sage, nein, muss man nicht. Also man kann Wände noch ziehen. Man kann, ich schlafe zum Beispiel hier bei uns zu Hause in der Küche. Wir haben in der Küche ein Hochbett eingebaut. Ich habe das in den Tiny Häusern gelernt. Das ist voll okay. Unten wird gekocht, oben wird geschlafen. Also das ist alles kein Problem. Ich will nicht sagen, dass alle Menschen auf 9 Quadratmeter leben müssen, aber 46 sind auf jeden Fall zu viel. Das ist viel zu viel. Also wenn alle Menschen das so machen würden, wie hier in Deutschland, dann kriegen wir die Klimawende niemals hin.
Wir müssen also versuchen, weniger zu brauchen. Das ist wahrscheinlich nicht so besonders leicht. Das fängt beim Auto an, das von 24 Stunden so durchschnittlich 20 Stunden auf der Straße parkt. Und das hört bei der Wohnung nicht auf, in der dann spätestens, wenn die Kinder vielleicht ausgezogen sind, Räume übrig sind, die man aber trotzdem nicht einfach loslassen kann. Wie kommt das in Bewegung?
Das ist ein sehr sensibles Thema und das ist sehr behaftet mit vielen Projektionen. Das heißt, viele Menschen identifizieren sich über die Größe ihrer Terrasse, die Größe ihres Autos und auch die Größe natürlich der Wohnung. Und wenn jetzt ein Mensch in eine kleinere Wohnung zieht, dann kann es sein, dass er sich fühlt, wie als ob er sozial absteigt. Und da müssen wir unbedingt etwas tun, weil nur weil man von einem Auto zum Beispiel auf ein Fahrrad umsteigt, heißt ja noch nicht, dass es ein Abstieg ist. Also das ist auf jeden Fall kein Armutszeugnis, wenn man Fahrrad fährt. Und so finde ich auch, sollten wir mit Wohnraum und auch mit Mobilität umgehen. Also die Größe ist nicht entscheidend, das geht eher um den Mix. Wenn man in einer Stadt lebt zum Beispiel, ne, in einer Großstadt, da gibt es ja viele Parks, da gibt es sehr viele Spielplätze, dann braucht man nicht vielleicht ein Familienhaus mit einem eigenen Spielplatz, also eigenen Garten und einen eigenen großen Swimmingpool, wenn es halt öffentliche Bäder gibt. Wenn wir lernen, ja, die Dinge noch mehr zu teilen, die wir alle Menschen brauchen, das sind ja öffentliche Räume, sind Grünflächen, dann können wir die individuellen Flächen ein bisschen kleiner machen. Sprich private Gärten, private Spielplätze, private Swimmingpools und so weiter.
Wenn es sich aber für viele so anfühlt, als sei es ein Abstieg, wenn man sich verändert, wenn die Wohnung zum Beispiel kleiner wird, was kann die Architektur denn da tun, um es sich vielleicht anders anfühlen zu lassen, besser gestalten, sodass man das Gefühl hat, man wechselt in eine Wohnung, die viel besser aussieht, intelligenter ist und einfach schön?
Ja, das Design, der Geschmack und die Lust an diesem Neuen, das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn wir über kleinere Wohnungen sprechen, über eine andere Form von Mobilität, dann müssen wir die Dinge sexy machen. Das reicht nicht aus zu sagen, ja, eine kleinere Wohnung ist ökologisch besser für die Welt, sondern es muss sich auch besser anfühlen. Die Materialien können besser sein, das Licht kann besser sein, die Fenster können besser sein, das ganze Raumgefühl kann besser sein, die Möbel können intelligenter, smarter und besser sein als in großen Wohnungen. Das müssen wir als Architektinnen und DesignerInnen vormachen.
Im Augenblick ist der Wohnungsmarkt ja ziemlich aufgeheizt. Ist das vielleicht eine Krise, die dem Umdenken auch nützt?
Ich habe ja mit Tiny Häusern und mit kleinen Räumen angefangen vor ungefähr 15 Jahren. Und da war die Not noch gar nicht so groß in Deutschland. In einigen Städten schon. Also in München zum Beispiel war das vor 15 Jahren schon ein Thema, dass es ziemlich teuer ist zu wohnen. Und jetzt ist es eigentlich in allen Großstädten Deutschlands ein Problem, eine Krise. Und wir wissen ja auch, dass das noch schlimmer wird, weil die Menschen, die in Rente gehen, das weiß man jetzt schon, wann die kommen und was sie an Einkommen haben und Ersparnissen. Also die Hälfte hat keine. Das heißt, die müssen irgendwie umziehen, ne, weil die jetzige Wohnung, in denen die alten Menschen leben, nicht barrierefrei sind. Die haben nur knapp 1.000 Euro zur Verfügung. Das heißt, wir brauchen jetzt unbedingt in den nächsten 5 Jahren Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Wohnmöglichkeiten, die eine Miete haben unter 350 Euro warm. Das müssen wir hinbekommen. Und ich würde plädieren dafür, dass natürlich auf der politischen Seite da was gemacht wird. Man kann ja lenken. Also da gibt es ja viele Räume, die leer stehen. Es gibt so viele Büros, die stehen jetzt gerade leer. Durch Corona ist da eine Krise losgetreten worden, durch das Internet auch, Onlinehandel und so weiter. Gewerbeflächen stehen leer. Also da brauchen wir die Politik, die da kreative Ansätze bringt und sagt, vielleicht können wir da temporäres Wohnen oder gewerbliches Wohnen umsetzen. Ja, Kapselhotels, also viele Sachen, die in anderen Ländern bereits gang und gäbe sind. Lasst uns da bitte die Ohren und Augen ganz weit aufmachen und schauen, was können wir lernen aus Seoul, aus London, aus Paris. Die haben keine Angst vor kleinen Wohnungen. Da sind wir wirklich noch ein bisschen, da ist noch Luft nach oben sozusagen.
Das Wohnen der Zukunft wird anders sein, meint der Berliner Architekt van Bole-Menzel, und die Wohnung kleiner. Auch Künstlerinnen und Künstler müssen mit weniger auskommen. In vielen Gemeinden wird auch bei den Ausgaben für Kultur gespart. Wie gut, wenn man nicht drauf angewiesen ist.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Die Kulturfabrik im Berliner Stadtteil Moabit gehörte in den vergangenen Wochen zu den Institutionen, die nicht klagten über die Sparpläne des Senats. Die Macherinnen und Macher sind schon lange eingestellt darauf, dass sie selbst aktiv werden müssen, wenn sich was bewegen soll. Das alte Fabrikgebäude war verfallen, als die Aktivisten es eroberten. Das war in den 90er Jahren. Und bis heute ist nicht alles so, wie sie es sich wünschen. Nils Schniederjan hat bei seinem Besuch engagierte Nachbarn getroffen, die schon seit Jahrzehnten die Kulturfabrik am Leben halten.
Es ist natürlich ja schon noch ein wenig das Berlin der 90er Jahre, das man hier erkennt, weil wir hier in einer eigentlich größtenteils nach unsanierten Fabriketage sind, wo dann eben Anfang der 90er Jahre eine Bar eröffnet wurde.
Sagt Martin Pohlmann. Er sitzt im Vorstand des Kulturzentrums und führt durch die alte Keks- und Konfitürenfabrik. Begonnen hatte in den 90ern alles, wie so oft damals, mit einer Besetzung.
Es gab hier einen Aktionsmonat von der Nachbarschaft organisiert und anschließend haben sich die Menschen, die das organisiert haben, einfach gedacht, wir geben den Schlüssel jetzt nicht zurück, sondern machen hier ein soziokulturelles Zentrum. Und so haben wir eben dann damals angefangen, mit ehrenamtlicher Arbeit das Gebäude instand zu setzen.
Kino, Theater, Konzerte, Partys, eine Werkstatt, ein Garten, alles getragen von ehrenamtlichem Engagement. So hängen an mehreren Orten im Haus kleine Gedenktafeln für verstorbene Ehrenamtliche. Neben den Fotos hängen oft selbstgeschriebene Erinnerungen.
Das zeigt ja eben auch, dass es für viele hier auch mehr ist als jetzt nur ein Verein, wo man vielleicht einmal in der Woche hingeht, sondern dass es für viele auch ein sehr wichtiger Teil ihres Lebens ist.
Lars Eberhardt, hauptberuflich Arzt und nach Feierabend engagiertes Mitglied der Kulturfabrik, spricht von der KUFA-Familie.
Also ich bin selber ganz begeisterter Bastler, vor allem im Holz- und Elektronikbereich. Und deswegen bin ich über den Werkstattverein dazugekommen, sozusagen zur großen KUFA-Familie.
Er lebt, genau wie Martin Pohlmann, selbst in Moabit. Sein Engagement spiegelt die Motivation vieler Mitglieder wider. Die Freude, etwas gemeinsam zu machen.
Sowas hat mir immer Spaß gemacht auch. So ein bisschen organisieren, so ein bisschen mit anderen zusammen im Team Dinge auf die Beine zu stellen und einfach zu machen.
So wie ihm geht es auch anderen Engagierten, die nicht vor laufendem Mikro sprechen wollen, aber dennoch erzählen, wie schön es ist, einfach machen zu können. Aber
ab und zu, ja, ist es vielleicht frustrierend, aber ich glaube, wir haben auch alle gelernt, damit umzugehen. Ja, natürlich ist es ein anderes Umgehen miteinander, wenn man weiß, alle sind hier ehrenamtlich da. Aber natürlich stößt das auch immer an Grenzen.
Im Moment können sie weniger als die Hälfte der Fabrik nutzen. Der Rest ist seit Jahren sanierungsbedürftig. Dafür bräuchte es Geld, das im öffentlichen Haushalt in Berlin bekanntlich knapp ist. Immer wieder verzögerte sich in der Vergangenheit der Sanierungsprozess. Mal sprang der Finanzier ab, mal fehlte ein Gutachten.
Wenn man oft noch sieht, wie langsam es vorangeht, wenn man dann im Winter immer wieder merkt, wir bekommen die Räume nicht richtig warm, weil die Haustechnik immer noch nicht erneuert werden konnte. Da wünscht man sich natürlich schon, dass das alles schneller geht.
Aber klagen will Martin Pohlmann eigentlich nicht. Er wirkt alles andere als frustriert. Höchstens manchmal einen Hauch nostalgisch. Etwa als er in den Garten hinter dem Haus geht und von den Anfangsjahren erzählt.
Da haben wir ihn auch immer lang und intensiv gefeiert. Und wenn morgens die Sonne aufging, haben wir dann immer die Fahrstuhltüren geöffnet und hatten dann den Blick hier über den ehemaligen Güterbahnhof, wie die Sonne aufging. Hat sich natürlich im Laufe der letzten Jahrzehnte komplett verändert. Jetzt sind hier die Neubauten der Europa City zu sehen. Na gut, da sind sich auch alle einig, dass das eigentlich ziemlich misslungen ist.
Aber
man kann ja auch überlegen, wie man das jetzt umnutzen kann, oder? Ich vermute mal, wahrscheinlich will da eh keiner einziehen. Büroflächen gibt es ja genug, mal schauen. Vielleicht kann man eine Wohnung draus machen. Oder in ein paar Jahren ist es dann auch so weit verfallen, dass man es dann als Kulturzentrum vielleicht wieder eröffnen kann.
Ob der Berliner Sparkurs in den nächsten Jahren also fortgesetzt wird oder nicht. Die Kulturfabrik macht weiter.
Die Kulturfabrik Moabit, ehrenamtliches Engagement für die Kultur. In unserer Reihe klappt doch.
Corona-Momente.
Das Ansteckendste in Corona war ja die Übertragung über die Atemwege. Und das Singen ist natürlich das aller gefährdendste. Und das ist natürlich höchst problematisch, wenn man Chorleiterin ist. Und was macht man dann? Also unsere Lösung war dann, die Proben über Zoom zu machen. Ich habe einfach einen Mailverteiler die Zoom-Konferenz geteilt. Und um 7:30 waren dann alle online. Es geht ja beim Chor ums gemeinsame Singen. Und das war einfach so Fake-Singen. Also ich habe einfach eine Probeaufnahme bei mir auf dem Bildschirm gestartet und jeder hat sich auf stumm gestellt und alleine für sich vor seinem eigenen Bildschirm mitgesungen. Und das war halt super unbefriedigend, ne? Weil Chor ist ja, man sieht sich, man hört sich, das gemeinsame Singen, dieses Gefühl kann man ja durch den Bildschirm überhaupt nicht abrufen. Ich bin Sophia, ich bin selbstständige Musikerin und leite unter anderem einen Frauenchor, den Hardcore Ehrenfeld, und lebe in Köln.
Corona, wie die Pandemie noch in uns steckt. Der Themenschwerpunkt. Ab dem 20. Januar im Deutschlandfunk.
Und auch in den Kultursendungen des Deutschlandfunks schauen wir auf die Folgen der Pandemie. Wir fragen uns zum Beispiel, was hat sich da eigentlich verändert? Welche neuen Zugänge zur Kunst sind entstanden? Und wie relevant war die Kunst in der Krise? Suzanne Valadon war Näherin, Zirkusartistin, Aktmodell und eine radikal moderne Künstlerin. In der Pariser Malereiszene des späten 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts gehörte sie zum Kreis der bis heute ganz großen Toulouse-Lautrec, Renoir, Degas. Berühmt wurde sie mit ungeschminkten Porträts und Aktbildern, auch von Männern. Und anschließend wurde sie vergessen. Das Centre Pompidou in Paris widmet ihr nun eine große Ausstellung. Caroline Düller hat sich das angeschaut.
Selbst wenn man den Namen Suzanne Valadon nicht kennt, dann hat man sie vermutlich schon mal gesehen. Sie ist es, die sich auf den berühmten Bildern von Renoir die Haare flicht oder tanzt. Sie ist die Trinkerin im gleichnamigen Gemälde von Toulouse-Lautrec, die müde und trotzig ins Leere starrt. Suzanne Valadon war so viel mehr als nur das Modell, doch wenige erinnern sich an ihren Namen. Und das, obwohl sie schon zu Lebzeiten bekannt und als Künstlerin geachtet war, sagt Chiara Parisi, die als Kuratorin die Ausstellung mitkonzipiert hat. Ihr Schicksal ist das vieler anderer Künstlerinnen, vielleicht kann man sogar sagen, aller Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie waren sehr bekannt, deshalb spricht man nicht von Wiederentdeckungen, weil sie schon zu Lebzeiten entdeckt waren. Wir nennen es heute die Unsichtbarmachung von Künstlerinnen. Die Kunstgeschichte ist hauptsächlich eine Geschichte männlicher Kunst. Eine Geschichte, die Suzanne Valadon kräftig aufgemischt hat. Als Marie Clémentine Valadon kommt sie 1865 in Südwestfrankreich zur Welt. Auf der Suche nach einem besseren Leben zieht ihre Mutter mit ihr nach Paris, wo Marie Clémentine als Näherin, Kellnerin und Zirkusartistin arbeitet, bis sie als Teenagerin die Künstlerbohème von Montmartre kennenlernt. Chiara Parisi.
Et là donc à Pigalle qu'il va être la modèle pour Renoir d'abord, puis Vide Chavannes, Toulouse-Lautrec.
In Pigalle wird sie zum Modell für Renoir, puis Vide Chavannes, Toulouse-Lautrec. Dort ändert sie auch ihren Namen. Als Modell in Montmartre nennt sie sich Maria. Und schließlich ist es Toulouse-Lautrec, der zu ihr sagt, du solltest dich Suzanne nennen, wie in der biblischen Erzählung Susanna und die Ältesten. Sie setzt sich kritisch damit auseinander, nimmt diesen Namen an und unterschreibt ihre Bilder schließlich mit Suzanne Valadon.
Elle accepte de façon critique volontaire et après va signer Suzanne Valadon.
Und Suzanne Valadon schert sich nicht um Konventionen, weder um gesellschaftliche noch um künstlerische. Sie ist alleinerziehende Mutter, lebt über viele Jahre in einer Beziehung mit dem wesentlich jüngeren Maler André Uther und malt, wie sie es für richtig hält. Landschaften, Stillleben, aber vor allem Porträts.
Ich male die Menschen, um sie kennenzulernen,
hat Valadon einmal gesagt. Ein großer Teil der Ausstellung im Centre Pompidou widmet sich ihren Aktbildern. Im Rückblick gelten diese Bilder heute als radikal.
Kräftige, meist dunkle Farben, eine deutliche Abgrenzung der Form, lebensecht statt lieblich. Valadon malt den weiblichen Körper aus einer weiblichen Perspektive, nicht als Objekt. Kuratorin Chiara Parisi.
Susanna Valadon montre les nus avec leur cruauté, avec leur physicité vraiment réelle.
Susanne Valadon zeigt diese nackten Frauen schonungslos in ihrer realen Körperlichkeit. Sie interpretiert den nackten Körper als eine Art Spiegel der Psyche ihrer Modelle. Sie hat nicht nach Schönheit gesucht, wollte es nicht hübsch machen. Sie wollte Aktbilder malen, die die Menschen fast schon in ihrer Verletzlichkeit zeigen. Mit der Einzelschau will das Centre Pompidou eine Künstlerin würdigen, die nicht nur die Aktmalerei revolutionierte, sondern heute als eine wichtige Malerin der Moderne gilt.
Sich selbst treu zu bleiben, den vielen und wechselnden Aspekten des Lebens, des Lichts, der Formen Ausdruck zu verleihen, das ist das einzige Gesetz, dem der Künstler folgt.
So hat Susanne Valadon selbst einmal ihren Antrieb und Anspruch beschrieben.
Susanne Valadon, wieder zu entdecken im Pariser Museum Centre Pompidou. In den Kulturmeldungen mit Hanna Rau schauen wir zuerst nach Chemnitz.
Ja, dort wird am Samstag offiziell das neue Kulturhauptstadtjahr eröffnet. Mit Konzerten, Performances, prominentem Besuch und mit Demonstrationen. Die Initiativen Chemnitz Nazifrei und Aufstehen gegen Rassismus haben ihren Protest angekündigt. Der richtet sich gegen eine Kundgebung der rechtsextremistischen Kleinpartei Freies Sachsen, aber auch gegen das Selbstbild der Stadt. Chemnitz präsentiere sich als europäische Kulturhauptstadt im Glanz der kulturellen Vielfalt und ignoriere dabei ein zentrales Problem, nämlich die rechten Strukturen in der Stadt. Bundesweite Beachtung fanden die vor allem im Kontext der Terrorgruppe NSU. Schließlich haben mit Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt und Beate Zschäpe drei der Haupttäter jahrelang in Chemnitz gewohnt und von dort aus ihre rassistischen Attentate geplant.
Es wäre falsch zu sagen, dass da keine Wunden dabei sind.
Stefan Schmidtke, künstlerischer Leiter des Kulturhauptstadtprogramms.
Es gibt ein Pilotzentrum, welches entsteht für die Dokumentation des NSU-Terrors. Auch das ehemalige Gefängnis Kassberg, was übrigens schon im Sächsischen Königreich Gefängnis war, auch in der Nazizeit und von der DDR genutzt wurde. Hier war die Freikaufstation, die letzte, wo die Busse die Menschen gegen Westgeld dann in die Freiheit gebracht haben. All das ist Teil der Kulturhauptstadt.
Ein Ausschnitt aus unserer Sendung Hintergrund. Darin geht es heute um die Frage, welche Verantwortung und welches Potenzial der Titel Kulturhauptstadt mit sich bringt. Den ganzen Beitrag hören Sie heute um 18.40 Uhr in unserem Programm. Der Liedermacher Hans-Eckart Wenzel begleitete den Untergang der DDR musikalisch in Form von Protestsongs und clownesk auf der Bühne in Stücken wie Neues, Altes und Letztes aus der Dada-Air. Darüber hinaus schrieb Wenzel Dramen, Gedichte und Essays, nach Ansicht des Deutschen Literaturarchivs in Marbach auch ein literarisch bedeutendes Werk. Heute gab das Archiv bekannt, den Vorlass des Liedermachers zu übernehmen. Damit ist Wenzel nach Rio Reiser der zweite deutsche Liedermacher, dessen Texte in Marbach verwahrt werden. Weiter auf Erfolgskurs befindet sich der deutsche Regisseur Edward Berger. Sein Film Konklave geht mit den meisten Nominierungen ins Rennen um die BAFTAs, die Preise der britischen Filmakademie. Kurz auf Berger folgt Jacques Audiard mit seinem Transmusical Emilia Perez. Der Film wurde letztes Jahr in Cannes uraufgeführt unter der Präsidentschaft von Iris Knobloch, die das Amt als erste Frau 2023 übernommen hat. Jetzt ist die Deutsche vom Verwaltungsrat für drei weitere Jahre einstimmig wiedergewählt worden. Noch offen ist indes, wer in diesem Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommt. Und da kommen Sie ins Spiel. Sollten Sie einen Vorschlag haben, können Sie den bis Anfang März beim Börsenverein des deutschen Buchhandels einreichen. Jedes Jahr wird mit dem Preis eine Person gewürdigt, die nach Ansicht des Stiftungsrats mit ihrem Schaffen zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen hat.
Die Kulturmeldung mit Hanna Rau, vielen Dank. Es gibt offenbar ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas. Das ist ein Thema in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.